lass dich mal gehen, schalt einfach ab. Erlebt den sahnigen Geschmack ins Weekend-Feeling. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Und wenn ihr jetzt gerade schon Werbung gehört habt, wir sind nicht schuld. Wir können nichts dafür, wir schalten das nicht. Ich weiß, dass manche Folgen direkt mit Werbung anfangen, aber dafür werdet ihr nach der Werbung mit unseren süßen Stimmen belohnt. Und ich begrüße ihn, den Mann mit der Ecke, Özcan Kosa. Na, wie geht's dir, kleiner Sonnenschein?
Mit der Geheimratsecke meinst du, ja?
Ja, es gab doch früher den Joghurt mit der Ecke. Es gibt doch diese ganze Scheiße aus den 90ern, an die man sich noch erinnert. Gibt's den Joghurt mit der Ecke noch?
Der Joghurt mit der Ecke mit was drin.
Und warte mal, es gab diese ganzen Songs. Es gab auch so einen Joghurt-Song. Bla bla bla, Weekend Feeling. Das haben wir schon mal gesungen, glaube ich.
Mit Zott ins Weekend Feeling.
Ja, mit Zott ins Weekend Feeling. Warum gibt's sowas nicht mehr? Niemand mit kennt mehr Werbung. Weekend Feeling. Lass dich mal,
ja, weil keiner mehr
lass
Werbung
dich
guckt,
mal
Alter.
Gehen. Ja, stimmt.
Wer guckt denn noch Werbung?
Lass dich mal gehen, schalt einfach ab. Erlebt den sahnigen Geschmack mit Zott ins Weekend-Feeling.
Ja, das geil, was sie.
Aber
geil.
Ja, ist ja wirklich fantastisch gesungen. Nein, aber die Frage ist, dass, weißt du, ich erinnere mich an die Hälfte der Namen meiner Verwandten nicht mehr. Aber den Zott ins Weekend-Feeling werde ich wahrscheinlich noch im Seniorenheim im Jahr 2144, wenn ich dort als 200-jähriger Mann liege, am Tropf, werde ich wahrscheinlich Zott ins Weekend-Feeling noch singen können. Das ist übrigens wirklich so, dass Songs zum Beispiel, also so Melodien, sind die letzten Sachen, die uns bleiben. Meine Oma, die eine Oma hatte ja Alzheimer und war wirklich komplett dement, die hat keinen mehr erkannt. Aber der hat so irgendein Lied aus den 30er, 40er Jahren gemacht, so eine Rampampam, da hat die losgesungen.
Das deutsche Volk, Rampampam, den rechten Armer, Rampampam, wir sind die Einzigen.
Nee, aber was wirklich ging bei Oma war, ein Freund, ein guter Freund. Kennst du das noch? Die drei von der Tankstelle mit Heinz Rühmann, ich weiß nicht noch, Eddie Arendt oder so, keine Ahnung.
Ich bin Türke.
Ja, du bist Türke, ja, du bist ja Türke, ja, das ist ärgerlich.
Komm mir nicht mit so Kartoffelfilmen, Alter. Die drei von der Tankstelle, ja, die zwei vom... Vom Kiosk und so ein Scheiß, Alter. Ich hab gar keinen Bock auf so.
Ja, entschuldige mal, als wir in der Türkei waren, hast du mir diesen legendären Film erzählt, wo einer immer am Bus steht und Leute anschreit. So ein türkischer Film. Und das haben wir dann auch nachgespielt. Ist aber in unserer Fernsehsendung nicht drin gelandet. Du hast mir erzählt,
Recep Ücüdik meinst du?
Recep Ücüdik, genau, den meine ich. Recep Ücüdik.
Ücüdik, ja, genau.
Ücüdik, ja. Ücüdik, genau.
Da steht einer am
Bus und schreit immer irgendwie Leute an, die einsteigen. Und er schreit immer ein Wort irgendwie. Sürünce! Oder so. Ich weiß nicht mehr, was er genau schreit.
Moruk, weißt du, was ich nicht verstehe, Moruk? Ihr korrigiert die Kanaken jedes Mal, wenn sie irgendwas falsch sagen.
Das brauchen sie
jedes
doch.
Mal korrigiert ihr die Kanaken. Nein, das ist nicht Dativ, das ist Genitiv. Das ist
wann
zweite Person das? Singular plus Pluskornperfekt.
Ich weiß das doch selber nicht. Das
ja,
ist
aber so ist
hab ich noch nie gemacht.
Das heißt nicht,
so ist es.
Wie, ja, aber die Namen, Moruk, das ist euch so scheißegal. Recep Ücüdik.
Ja, du hast doch nicht Özcan Kosa. Glaubst du, ich habe schon mal irgendjemanden getroffen, der mich angesprochen hat und gesagt hat, ey, du bist doch der Kumpel von Özcan Yosha. Noch nie.
Yosha, ja.
Ja, ist ja egal, wie du heißt. Aber jedes Mal kommt dann irgendeiner und sagt zu mir, hier, du bist doch der Kumpel vom Özcan. Ich sage, nein, das heißt kleiner Türke in meiner Welt.
Ja, siehst du? Nein, aber...
Was für eine Szene ist denn das mit dem Bus?
Nein, da gibt ja mehrere. Nein, das ist ja nicht von Recep Ücüdik, das was du meinst. Das ist ja von Kemal Sunal und von Şener Şen. Das ist das ist ja von diesem Musikvideodreh, was du erzählt hast. Das ist ja so ein Film, der damals sehr bekannt war. Es gibt ja so diese in der türkischen Cinematografie war diese beiden Schauspieler sowas wie
Legenden.
Legenden, also Şener Şen lebt immer noch und ja, ist natürlich ein unglaublicher Comedy-Schauspieler, aber halt auch ein krasser Schauspieler, Regisseur, Theaterschauspieler, also jeder kennt ihn. Aber du musst dir vorstellen, jeder in der Türkei kennt diesen Mann, egal wer. Und Şaban Kemal Sunal kennt auch jeder, also wirklich jeder, das ist jetzt nicht... So wie in Deutschland, oh, den kennt man. Nein, den kennt
ja,
wirklich jeder.
Aber das ist so eine Generationsfrage, das stimmt nicht ganz. Also in Deutschland gab es das zu der Zeit, als die, von denen du gerade sprachst, groß waren, ja genauso. Also jeder, bis auf jetzt heute 15-Jährige kennt Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Jürgen von der Lippe, das sind so Namen, also vor 10 Jahren ungefähr noch. Das hat sich jetzt so gedreht durch Social Media und junge Leute und so. Aber wenn du in den 90ern, hättest du niemanden ansprechen können, niemanden, der Thomas Gottschalk nicht gekannt hätte.
Und das jeder ist das Krasse. Auch heutzutage kennen die jeder.
Ja, das eben nicht. Also die Generation der 12- bis 18-Jährigen kennen die nicht mehr. Aber weil ja auch Gottschalk und so jetzt gar nicht mehr viel machen und Fernsehen diese Bedeutung nicht mehr hat. Aber diese omnipräsente Superbekanntheit, das war halt ein Ergebnis des Fernsehens. Und da würde mir jetzt auch niemand einfallen, also selbst so Riesenkünstler wie Felix Lobrecht oder so, die ja irgendwie Arenen nach Arena spielen, sind auch im Ende Nischen bekannt, weil es ab 50... musst du keinen fragen, wer Felix Lobrecht ist. Also ja, natürlich hat er auch Fans über 50, aber ich meine jetzt, du weißt, was ich meine. Das ist keine omnipräsente, extrem Bekanntheit. Aber es hat natürlich was mit der Menge der verfügbaren Medien zu tun. Damals hattest du halt ein paar Fernsehsender und es gab halt Wetten, dass. Das hat einfach, Jürgen von der Lippe hat mir letztens, als er bei mir in Berlin zu Besuch war, hat er mir erzählt, als die Geld oder Liebe war ja eine so der erfolgreichsten Shows in den 90er Jahren. Als sie irgendwie unter 7 Millionen oder 8 Millionen Zuschauer gerutscht sind, hatten sie alle schlechte Laune. Wenn du heute 8 Millionen Zuschauer bei einer Fernsehsendung hast, dann kommt der Intendant persönlich und blowjobbt dich noch im Studio.
Ja,
vor Mann, versammelter Mannschaft. 8 Millionen Zuschauer. Bukake-Party. Da wird ein ganzer Bus voll Nutten reingefahren. Wenn du 8 Millionen Zuschauer in irgendeiner Fernsehsendung hast. In Deutschland hat das exakt das WM-Finale. Oder vielleicht gestern der ESC. Ja. Der ESC hat auch, glaube ich, so viel Zuschauer. Was mich erstaunt, weil mich müsstest du am Fernseher festbinden. Wir nehmen gerade am Sonntag auf. Gestern Abend hat unsere Sarah Engels für uns den 23. Platz geholt. Und da ich ja zu den Menschen gehöre, die in ihrem Leben auch immer so Richtung 23. Platz gehen, kann ich damit emotional connecten. Hast du den ESC geguckt? Warst du gestern Abend aufgeregt? Warst du nervös? Hast du vom Fernseher nicht festgekrallt?
Ja, ich bin ja seit 3 Tagen auf Tour. Ich war jetzt in Bremen, Lüneburg und habe ich noch gespielt.
Ist geil, ne? Dass du das vergisst. Ich weiß auch nicht mehr. Ich war in Bad Säckingen, ich war in
Hagen. Hagen, Entschuldigung. Hagen, wo war ich denn? Hagen, Bremen, Lüneburg und heute ist Hannover.
Okay. Ich war in Bad Säckingen, in Saarbrücken und war aber toll, den 3. Platz habe ich gerade vergessen. Es ist einfach, weil man ja jeden Tag woanders ist und man halt ja immer nur den Backstage-Bereich und dann die Bühne sieht, verpennt man das teilweise so. Das ist einfach krass. Ich habe es einfach jetzt vergessen. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend in.
Also.
Scheiße,
aber ich habe mir gedacht, dass du dir einen runtergeholt hast gestern.
Habe ich. Natürlich. Ich war ja auf der Bühne, genau.
Nein,
wie du.
Nein, wegen dem Wal, der jetzt gestorben ist. Dass du dir richtig einen geschäbbelt hast,
dass du gesagt hast,
ich hatte recht. Ich habe allen gesagt, das ist auf jeden Fall, das lohnt sich nicht.
Es ging nicht so sehr darum, was ich gesagt habe. Es geht einfach darum, also, ich werde mich zu dieser Wahlsache nicht mal umfassend äußern, aber was man schon sagen muss, ist halt, nein, Digga, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo auf einmal irgendwelche Frauen mit Heilsteinen und irgendwelche Schamanen bestimmen, was als nächstes passiert und man zu Wissenschaftlern und Experten sagt, die haben ja keine Ahnung, dann sind wir auf jeden Fall, und da geht's gar nicht um den Wahl, da geht's ja generell um alle Themen, die wir entscheiden müssen. Wenn wir Idioten entscheiden lassen, kommt halt nichts Gutes bei raus. Punkt. So, und diese ganze traurige Story um den Wal, dass sie dieses sterbende Tier halt ausgegraben haben, in ein Boot gesetzt haben, das dann 1000 Kilometer durch die Nordsee geschifft haben, um es dann einfach in der Nordsee ertrinken zu lassen. Das ist einfach so ein wahnsinniges Mahnmal für menschliche Unfähigkeit und auch die Unfähigkeit also zu akzeptieren, dass manche Dinge nicht änderbar sind und auf Wissenschaftsverneinung. Also aus irgendeinem Grund ist in den letzten 50 Jahren der Begriff Wissenschaft zu was Negativem geworden. Das ist es ja nicht. Wissenschaft ist nichts Negatives. Also wir sollten schon hingehen und auf Leute hören, die von einem Thema Ahnung haben, anstatt auf unser Gefühl zu hören, weil wir es besonders stark fühlen. Das ist halt einfach falsch. Das ist nicht clever. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. So. Und es ist genauso ausgegangen, wie es alle Experten, die in dem Bereich nun mal, sagen wir mal, seriös sind, vorher gesagt haben. Und aber das Krasse ist, dass diese Bubble an seltsamen Verschwörungsheinis, die jetzt diese ganze Sache inszeniert haben und oder diese ganze Sache begleitet haben und die darauf gedrängt haben, dass dieser Wahl weggeschifft wird, jetzt behaupten, es wäre gar nicht der echte Wahl. Ich war eben noch auf Instagram, da wurde mir ein Video angezeigt von einer Lügenpresse Deutschland GmbH. Der Merz, der hat das persönlich mit der Cessna, hat er den falschen Wahl dahingelegt. Wirklich, das ist kein Witz. Es gibt Videos mit mehreren tausend Likes von Leuten, die jetzt die Finne von dem Wahl, also die einzelnen Flossen analysieren und sagen, das würde nicht zusammenpassen. Da hätten sie einen Ersatzwahl hingelegt. Man muss sich ja vorstellen, wir leben in Zeiten, wo solche Leute den Computer benutzen dürfen und, sagen wir mal, Teile der Gesellschaft sind. Wo die das dann glauben, so dass das jetzt einer inszeniert hat, einen 15 Tonnen toten Wal haben sie jetzt inszeniert. Das ist alles. Wie stehst du denn dazu? Du bist ja auch Tierschützer, wie ich weiß. Du bist vegan. Du ernährst dich faktisch nur von Chiasamen, die ich dir morgens in den Mund spritze. Also was ist deine Meinung, Ajan? Ich will auch mal von dir ein echtes Meinungsbild hören. Du bist ja ein meinungsstarker Mann.
Moruk, es ist halt die Natur. Also wenn
da spricht er.
Die Natur. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Wissenschaftler gesagt haben. Ich habe mir jetzt nicht die Berichte durchgelesen oder ich kenne auch nicht das Verhalten von Walen. Aber soweit ich das jetzt mal rausgelesen habe, haben viele gesagt, dass das so eine Art bewusstes Stranden des Wales war, weil er entweder krank war oder nicht mehr wollte und dann Punkt. Und das ist halt die Natur. Weißt du, ich gucke mir auch manchmal so Dokus an in der Serengeti und dann sieht man den Löwen, der dann ein Wildschweinbaby reißt und dann denkt man sich, nein, warum habt ihr nicht eingegriffen? Aber das ist halt die Natur, die ist halt nicht gerecht. Also ich glaube, dieses Denken, dass etwas gerecht sein muss, ist schon falsch. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Mann heißt, aber ich habe letztens ein Video von ihm gesehen. Fand ich richtig krass, seine Aussage. Er hat gemeint, wenn sie enttäuscht sind von etwas, dann sind sie selber schuld. Sie sind schuld an ihrer eigenen Enttäuschung, weil sie eine Erwartung vorausgesetzt haben. Weil das Leben richtet sich nicht nach ihren Erwartungen. Das Leben findet statt. Das ist einfach so eine Konstante, die dann ihren eigenen Plan hat. Du aber stellst dieser Konstante Erwartungen entgegen und sagst dann, ich erwarte, dass es aber so passiert, dass das passiert, dass es so wird und erlebst dadurch Enttäuschungen. Und wenn du deine Erwartungen nicht so formulieren würdest oder auch so zurückschrauben würdest, dann hättest du auch nicht diese Enttäuschung. Ich fand diese Aussage schon krass. So ist halt auch im Leben. Es ist halt, du hattest irgendwann mal in einer Folge gesagt, vor 100 Folgen, keine Ahnung, genau das hast du, diese Aussage hast du getroffen. Die Natur kennt halt keine Gerechtigkeit. Das gibt's halt nicht. Also wenn irgendwas
das
passiert...
Das ist unser Konzept, ne?
Das ist, ja, das ist unser Konzept. Das menschliche Konzept ist halt so, dass man sagt, oh, das könnte man verhindern oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, also ich fand das schon krass. Ich hatte dir ja gesagt, auch letztes Mal, das ist diese Vermenschlichung, weißt du, dass man dem Wal einen Namen gegeben hat, ist schon mal ganz krass, dass... baut ja die Bindung zu diesem Tier auf, noch mehr, weil es heißt jetzt Timmy. Es ist nicht mehr der Wal, der gestrandet ist, es ist jetzt Timmy.
Hope. Das heißt Hope.
Hope, aber Timmy in Deutschland heißt es Timmy.
Nee, es heißt beides. Also erst haben sie ihn Timmy genannt, weil er am Timmendorfer Strand lag, dann haben sie ihn weggeschleppt nach Pöhl und dann haben sie gesagt, jetzt heißt er Hope, weil wir haben ja Hoffnung. Was noch seltsamer esoterisch war in der ganzen Sache. Aber alles, was du gerade gesagt hast, ist komplett richtig. Ich kann da nicht widersprechen. Dass wir die Tendenz haben, Lebewesen, die leiden, denen helfen zu wollen, ob das jetzt rumänische Straßenhunde sind oder ein Wal, der anlandet, oder das ist ja eine sehr gute menschliche Tendenz. Daran habe ich auch nie Kritik geübt. Ich finde es gut, dass Menschen sich engagieren und dass sie sagen, wir wollen einem Tier helfen.
Absolut.
Was ich krass finde, ist halt, dass man seine ganze innerliche Emotion, seine innerlichen Bedürfnisse auf dieses Tier projiziert und dann sagt, ich habe heute Nacht wach gelegen, du hast wirklich Interviews von Leuten da zum Beispiel in Pöhl von Frauen bekommen, die dann sagten, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin fertig, der will leben, ich habe das gespürt und das ist halt alles Bullshit. Das ist alles nur projizierter Bullshit von Leuten, die einfach irgendwas auf ein anderes Lebewesen draufstülpen. Ob dieser Wal leben wollte oder nicht, oder was er gespürt hat in dem Moment, das wissen wir halt alle nicht. Es gibt halt nur Erkenntnisse aus Jahrhunderten, in denen man studiert hat, was mit anlandenden Walen passiert. Man hat da Wissenschaftler dran gelassen, die haben sich das angeschaut und haben gesagt, der Wal ist so geschwächt, man wird den wahrscheinlich nicht retten können. Und in vielen anderen Ländern auf der Welt, zum Beispiel in Dänemark, hilft man anlandenden Walen halt nicht, weil man es als Teil des natürlichen Kreislaufs sieht, dass Tiere sterben. Und Sterben ist ja auch das Natürlichste, was uns allen passiert. Dir, mir, jedem Wal und jedem Lebewesen, selbst die älteste Muschel, der älteste Baum auf diesem Planeten stirbt irgendwann. Und das nicht schön ist, ist ja klar. Aber diese enorme Emotionalisierung und diese Projektion der eigenen Verantwortung darauf, das hat mich halt total abgeschreckt. Und das ist das Gleiche, was wir bei ganz vielen Entwicklungen in den letzten Jahren erlebt haben, dass Leute halt nicht mehr rational reagieren und sagen, okay, das und das ist sinnvoll. Zum Beispiel auch die ganze Corona-Krise. Das sind ja die gleichen Leute, die dann da auflaufen. Also wenn du jetzt in den Kommentaren liest...
Ja, das würde ich jetzt nicht vermischen. Ich glaube, ja, das ist jetzt nicht richtig.
Ja, aber kannst du mal in die Kommentare gucken, wie viele derer dann schreiben. Ja, und das ist wie bei Corona. Man hat versucht, uns zu belügen und so. Und das ist halt einfach, dass Leute nicht verstehen, dass manchmal wissenschaftliche Erkenntnisse entweder falsifiziert werden oder auch Zeit brauchen. Bei Corona wusste man halt auch nicht, was man machen sollte. Und in dem Fall jetzt wusste man es erst auch nicht. Man hat es analysiert und hat dann gesagt, okay, das wäre die beste Entscheidung. Und dann hat man auf öffentlichen Druck hinaus etwas ganz anderes gemacht, als das, was logisch gewesen wäre, nämlich diesen Wal dahin zu schleppen. Und dann ist genau das passiert, was alle vorausgesagt haben. Und die Leute, die da emotionalisiert waren, sagen jetzt immer noch, ja, das wäre ja alles richtig gewesen, dann wäre er in Freiheit gestorben. Und dann denkst du so, ja, wie war der jetzt vorher nicht in Freiheit? Also ist der Strand der Insel Pöhl, ist das nicht Freiheit? Ist das ein Gefängnis oder eine völlig abstruse Vorstellung von richtig und falsch? Und ich finde halt krass, dass diese Leute so viel Macht haben. Also die Politik so unter Druck setzen können, die örtlichen Behörden unter Druck setzen können, anstatt dass irgendjemand sagt, nee, wir machen das jetzt nicht. Wir lassen dieses Tier jetzt in Frieden sterben. So, das hätte
ja,
das,
ja. Also
wäre
ich glaub,
wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen.
Ja, aber ich glaube, man vermischt da jetzt so viele Sachen. Also ich finde so, also ich glaube, es ist nicht richtig, wenn man jetzt sagt, dass die Corona oder Menschen während der Corona-Pandemie Kritik, das sind jetzt auch die dann da kritisieren wegen dem Wahl oder
nicht eins zu eins, nein, aber es gibt sehr viele aus der gleichen Bubble. Das ist
aber das ist ja auch, ja, aber auch wenn man sagt, das ist dann der Druck auf die Politik ist so groß und die müssen dann irgendwas machen. Also ich glaube, der Mensch entscheidet dir dann letztendlich selber. Auf der einen Seite nennt man es halt, klar, du hast Meinungsfreiheit, Gott sei Dank. Du darfst deine Meinung äußern und wenn dann viele Leute eine Meinung äußern und dann der Druck auf die Regierenden wächst, dann ist es ja letztendlich auch Demokratie. Weißt du?
Ja, aber dann ist ja die Frage, welche Meinung werden, also es geht nicht um Meinung äußern. Meinung äußern darf ja jeder. Aber zum Beispiel dieser Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern ist nur eingeknickt, weil sie ihn halt persönlich bedroht haben.
Ja, aber
die haben
den
Typen halt persönlich bedroht und haben gesagt, wir brennen dein Haus nieder, wenn du jetzt nicht endlich das machst, was wir wollen. Und das ist natürlich, und der ist dann eingeknickt und hat gesagt, ja gut, dann machen wir doch die Rettung. Obwohl alle, der ist ja auch nur Politiker, aber um ihn herum, alle Wissenschaftler, die er dazugezogen hat, haben alle gesagt, nee, das ist Wahnsinn, sollte man nicht machen. Aber der hat es dann halt trotzdem gemacht. Aber das sind ja nicht seine Fans, das sind ja einfach Bürger,
aber ich meine
die dann
unterkommen. Wenn du jetzt jeden Tag wirklich hunderte Nachrichten bekommen würdest oder tausende unter jedem deiner Videos in Kommentare, was erzählt der für einen Scheiß, guck mal, was soll das, das ist voll der Dreck, warum redet der über dieses Thema, der sollte über, aber jetzt wirklich hunderte.
Aber
nicht
bekomme
so
ich
zwei,
doch hier
drei.
Auch, also genau bei diesem Podcast
nein,
bekomme ich das ja die ganze
Basti.
Zeit.
Nicht vereinzelt, ich meine wirklich hunderte. Und stell dir mal vor, das geht über Wochen. Da würde man ja auch irgendwann, weißt du, das ist dieses Gefühl und bei uns ist halt so, okay, wir machen Kunst auf der Bühne, ja, dann kann man sagen, ja, fuck you, Alter, ich mach das, was mir Spaß macht und fertig. Aber du bist halt eine regierende Person und dann denkst du so, shit, das mit der Bedrohung finde ich scheiße, da braucht man gar nicht drüber reden, aber ich glaube halt, das ist auch nicht einfach, Digga, in der Politik zu sein. Also ich hätte gar keinen Bock, Politiker zu sein.
Nee,
Digga,
gar nicht.
Du sagst einmal, hä, dann was, hä, das war eigentlich, und dann, weißt du, und die Leute drehen schon durch. Aber wie gesagt, ich fand, also meine Meinung zu der Sache auch, es gibt ja mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Auf der einen Seite die mediale Präsenz. letztendlich entscheiden ja Medien, über was sie berichten. Also was ist der Hauptanker, den wir diese Woche setzen? Und wenn das halt permanent bei dir, du gehst auf Online-Nachrichten, zack, der Wahl. Dann hier gehst du, machst Fernseher an, der Wahl. Dann machst du das, der Wahl. Dann ist das in deiner Prioritätenliste ganz weit oben. Weil du
Wobei
sagst,
natürlich die Frage ist, wer bestimmt, was berichtet wird. Also ist es, sind es die Medien, Redaktion? Die über, aber sind es die Medien, die berichten über ein Thema und die gucken ja auf ihre Klickzahlen. Ne? Und dann machen die, keine Ahnung, Bericht über Merz Steuerpaket und über die Filmfestspiele an der Côte d'Azur. Und dann machen die halt eins über den Wahl und sehen so, okay, bei dem Wahl haben wir 95% mehr Klicks. Also berichten wir darüber natürlich mehr. Und dann wird das zu so einer Lawine. Die Berichterstattung über den Wahl hat ja ab einem bestimmten Punkt einfach Züge angenommen, wo man denkt, so sind wir komplett wahnsinnig geworden. Also wir haben auf der einen Seite gerade einen weltweiten Konflikt, wie das in der Straße von Hormuz, aber wir haben Live-Ticker darüber, dass ein Wal in der Nordsee gestrandet ist. So.
Ja, aber das ist das, was ich auch letztes Mal gesagt habe, Basti. Auch dieser Begriff Hope, dieser Name Hope, ist einfach die Hoffnung.
Das emotionalisiert Leute natürlich
auch. Jeden Tag hörst du nur Scheiße. Jeden Tag, du machst Mord und Totschlag, Wirtschaft geht an den Arsch, China verkauft mehr Autos als Deutschland, 20.000 Entlassungen in dem VW-Werk, keine Ahnung, das sind jetzt irgendwelche Zahlen, die ich da hinschmeiße, Krieg in der Ukraine, Mittlerer Osten, hier nochmal Libanon, das, Iran, Hormuz, Benzinpreise gehen hoch und auf einmal, bam, es gibt einen Wahl und den können wir retten.
Das ist, ich war ja bei Till Reiners Happy Hour, das wird heute Abend ausgestrahlt, aber am Sonntag. Und genau das habe ich am Ende von, ich habe die komplette Nummer über den Wahl gemacht. Und ganz am Ende habe ich das gesagt, dass wir in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, in der wir uns hilflos fühlen gegenüber Politik, gegenüber Menschen wie Trump, Putin etc., habe ich das genau gesagt, dass wir dann nach etwas gesucht haben, das uns die Möglichkeit gibt, uns effektiv zu fühlen. Oder in irgendeiner Weise mitzubestimmen.
Das ist meine Aussage, du kleiner Bastard. Du machst da jetzt einen auf Klugscheiß, oder was?
Weil du so clever bist, beklaue ich dich immer. Also einfach, du bist ja ein geheimes Genie. Sehr geheimes Genie.
Ich hab das vor drei Folgen gesagt, du Wichser. Und dann gehst du dorthin, du so, ich hab jetzt hier, guck mal Leute, wir machen das und das. Zitat Özcan Kosa hast du aber nicht gesagt, du kleiner Penner.
Doch, okay. Ich habe das schon so in Klammern habe ich das gesetzt. Aber es hätte ja eh keiner geglaubt, dass von dir. Ja. Also ich meine, das ist völlig in Ordnung.
Ich setze mich jetzt kurz mal auf eine 0,5 Liter Coca-Cola-Flasche. Warte, ich muss das kurz verarbeiten.
Ich setze mich mal kurz auf eine. Gestern in meiner Show hatte ich jemanden, die hat sich, also ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe mit der irgendwie ein Gespräch angefangen während der Show. Und dann meinte sie, sie hätte mal nach der Geburt Zäpfchen bekommen und hätte die aus Versehen in die falsche Öffnung reingetan. Und dann entstand auch ein ganzes Publikum so, ja, ich weiß, ich habe auch so, was? Und dann sagte sie, was? Und ich sagte so, du meinst die Nase oder was meinst du? Ne? Und sie meint, nee, vorne. Ich sag, wie, du hast Zäpfchen gehabt und hast die vorne reingetan, nicht hinten. Ja, sie war sich nicht sicher und ihr Mann war sich auch nicht sicher und das war dann auch eine Riesensauerei. Und ich so, wow. Das ist,
wow. Aber das kann passieren.
Das kann passieren. Das kann absolut passieren.
Letztendlich kann das ja im Darm, kann's über die Schleimhaut aufgenommen werden, aber
untenrum vielleicht auch. Man weiß nicht.
Viele
Leute lesen ja Beipackzettel nicht mehr. So, ne? Also das ist, verstehe ich auch, weil Beipackzettel gehören ja zu den ätzendsten Dingen, die Menschheit hier erfunden hat. Erstmal, die sind in diese Packung gefaltet, in einer Art und Weise, wie du sie nie wieder reinkriegen wirst. Noch nie hat jemand einen Beipackzettel aus einer Packung, keine Ahnung, Antibiotika genommen, hat das gelesen, das exakt wieder so zusammengefaltet und so wieder reingetan. Das geht nicht. Da ist das ist nicht möglich. Stopp. Niemals hast du das jemals gemacht.
Özcan Kosa macht das.
Das stimmt. Nachdem du den Transformator-Katzen gepostet hast, ne?
Ja, ich mach das. Ich habe hier auch mein Vitamin D, 20.000 Einheiten. Habe ich aufgemacht und schön wieder zusammengefaltet.
Das hast du wieder zusammengefaltet. Jedes Mal faltest du das wieder zusammen.
Ja. Was nee, ich habe ja nur einmal gelesen. Ich das ist ja jetzt nicht eine Lektüre, die ich jede Woche lese, Alter. Aber du wirfst es sofort weg?
Ich werf alles. Ich werf die Verpackung von Medizin sofort weg, immer. Ich packe das alles in ein Paket und google dann gegebenenfalls, wenn ich mir nicht sicher bin, wie man es nimmt. Weil diese Beipackzettel sind einfach, wie würde man sagen, nicht convenient. Die gehen mir auf die Nüsse. Und dann krussel ich die zusammen. Man macht ja auch eine Packung Medizin immer auf der falschen Seite auf. Du machst sie immer auf der Seite auf, wo der Beipackzettel nicht erreichbar ist. Du machst sie immer auf der falschen Seite auf. Das ist
einfach ein
Naturgesetz.
Bei mir ist andersrum. Ich will die Tabletten rausmachen und ich mache es immer auf der Seite auf, wo der Beipackzettel um die Tabletten herum ist.
Auch fies. Eigentlich, vielleicht gibt es auch gar keine richtige Seite. Wahrscheinlich ist es genau das. Es gibt keine richtige Seite bei Tablettenpackungen. Es gibt ja diese kleinen, ich habe letztens so ein Video gesehen, es gibt ja bei Sound dieses ASMR, also Geräusche, die uns irgendwie ein angenehmes Gefühl geben. Mhm. Ne? Und dann gab es so ein Video, das hieß, glaube ich, Visual ASMR oder so. Da hat man die ganzen Sachen genommen, die normalerweise nie beim ersten Mal funktionieren und hintereinander geschnitten, wie sie beim ersten Mal funktionieren. Also sie ist einfach nur ein Typen, der so einen USB-Stick nimmt und den in seinen Laptop schiebt. Und es passt sofort. Weil das ist ja eine der Sachen, die nie funktionieren. Weißt du, immer wenn du einen USB-Stick in deinen Computer oder deinen Laptop schiebst, passt ja nie beim ersten Mal. Immer beim zweiten Mal. Ja. SD-Karte in die Kamera passt immer erst beim zweiten Mal. Es gibt wirklich so Dinge im Leben, die funktionieren nie beim ersten Mal. Und dann guckst du dieses Video an und bist danach so richtig so, das tat gut. Das tat einfach gut. Das war ein schönes Video.
Hast du dir das richtig komplett angeguckt? Dich sowas?
Ich habe ein bisschen angejist, ja, ich bin ehrlich.
Aber warum guckt man sowas an, Alter?
Ich weiß nicht, es wurde mir angezeigt und dann habe ich mir das angeschaut. Es war unterhaltsam.
Du beschwerst dich über Leute, die esoterisch sind und sagen, ich kriege Zeichen, dass es dem Wal gut geht, aber du Psycho, Alter, guckst dir irgendwelche Videos an, wo ein Typ einen USB-Stick und da steht sogar noch am Anfang des Videos, es klappt sofort. Also du weißt schon, dass es klappt.
Ja, ich will es sehen. Ich glaube, ich habe ja nicht geglaubt, dass es klappt. Kennst du es nicht, wenn du auch Leuten dabei zuguckst, wie sie irgendwas sauber machen oder reparieren? Das kann auch total entspannend sein.
Nein, ich mache das selber.
Du machst es selber, ne? Du bist der Typ, du kommst da mit deinem Hochdruckreiniger.
Nein, aber das stimmt, du hast recht. Nee, man guckt, also Baustelle guckt man sich auch gerne an. Ich glaube, für die Bauarbeit ist das richtig, richtig asozial, Alter. Wenn du da bist, bei 35 Grad in der prallen Sonne und die Straße aufschlägst, und dann stehen so 6 Personen und gucken dir einfach dabei zu. Ist richtig scheiße, Alter. Das ist richtig scheiße, Mann. Die Armen, Alter, weißt du, weil das ist ja so ein anstrengender Job und die Gegebenheiten sind so übel und dann siehst du da so einen Manfred, einen Peter und die Cordula und die schauen dir noch zu.
Wenn du Handwerker im Haus hast, lässt du die in Ruhe oder stehst du neben denen? Das ist auch so super deutsch, neben den Handwerkern stehen und gucken und dann so Gespräche führen.
Ja,
und die so zu überwachen, das ist so super deutsch.
Ich stehe nie neben denen, aber du siehst ja, was dabei rauskommt, Alter. Weißt du? Du hast ja gesehen, was dabei rauskommt. Übrigens, ich werde umziehen, Basti.
Nein!
Ja, Mann, ich werde umziehen. Ist mir scheißegal.
Also, Alter, ich hab's so vorausgesagt, ne? Das ist wirklich, wenn die Sixtinische Kapelle fertig gebaut ist, wird sie abgerissen. Das ist so geil.
Ja.
Dass wir jetzt seit wir uns kennen, baust du an diesem Haus. Seit wir uns kennen. Und jetzt ist es wahrscheinlich fertig. Und jetzt sagst du, ich halte es nicht mehr aus.
Ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht ist es aber auch das, dass es jetzt fertig ist. Und ist ich brauche wieder irgendwas.
Du brauchst eine Aufgabe. Wo kommt diese Entscheidung her und worauf basiert die? Ich habe mich nicht mehr getraut, dich danach zu fragen, weil ich dachte so, ich will dir auch unnötig schlechte Laune machen.
Nein, weil, ich sag's mal so, ich versuche das, was mich negativ beeinflusst, nach und nach aus meinem Leben halt zu entfernen.
Das ist jetzt der Zen-Buddhisten-Ansatz aus deiner Therapiestunde.
Nein, das ist aus meiner Therapie.
Du hast ja jetzt lang genug da gewohnt. Also du hast ja jetzt, ich habe dir ja immer gesagt, also das war jetzt meine Interpretation von außen als dein Freund, Lebensgefährte und Liebhaber, dass du, dass ich glaube, dass du in diesem Haus nicht mehr glücklich werden kannst. Und das meinte ich gar nicht böse, so im Sinne von, dass ich dir einen reindrücken will, aber ich hatte das Gefühl, der Ballast, der auf diesem Haus lastet, in Bezug auf Bauarbeiten, was da schiefgelaufen ist, dann noch Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Besitzer, die ganze Scheiße, die da zusammenhängt mit, dass das so eine Lawine aus Scheiße ist, die als Karma-Brocken auf diesem Haus liegt, dass du das nie abschütteln werden kannst, dass du es nie genießen können wirst.
Ja, aber guck mal, das ist, ich habe jetzt gerade das nochmal gegoogelt. Das habe ich auch in einem Buch gelesen von Rolf Dobelli. Das ist nämlich ein Kapitel, das heißt Sunk Cost Fallacy, also die versunkene Kostenfalle. Dass Menschen halt zum Beispiel sagen, ich habe ja schon 3 Jahre in die Beziehung investiert, jetzt kann ich nicht einfach gehen. Oder das Projekt kostet zwar nur noch Geld, aber wir haben ja schon so viel reingesteckt. Oder das Spiel macht keinen Spaß mehr, aber ich habe 80 Euro dafür gezahlt. Oder ich sitze im Kino, der Film ist scheiße, ich bleib trotzdem drin. Und das ist bei mir halt das Ding gewesen. Verstehst du? Ich habe immer gesagt, ja, jetzt habe ich doch schon so viel investiert. Ja komm, jetzt habe ich ja nur noch das, dann habe ich das. Aber noch einmal das, dann habe ich das.
Ja, und, es war ja schon albern. Also ich meine, wir reden ja nicht nur im Podcast drüber, sondern es war ja schon so, dann sagst du mir, jetzt ist der Boden fertig, einen Tag später, jetzt muss der Boden wieder raus. Und ich denke so, oh
ja, aber dafür
Gott,
kann ich ja nichts,
Alter.
Digga.
Ich kann ja nichts dafür. Ich meine ja nicht, dass du was dafür kannst, aber im Sinne von, dass das wie so eine unendliche, wie so eine Sisyphus-Aufgabe ist. Weißt du, der Typ, der den Stein den Berg hochrollt, ja, genau, damit er wieder runterrollt, es einfach wieder macht.
Ja, ich habe keinen
Wie
Bock
kam
mehr.
Denn der Gedanke daraus? Also wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr? Was war jetzt der Auslöser?
Du, ehrlich
Normalerweise
gesagt,
gibt's halt immer so einen Auslöser, wo man zu Hause auszieht. Emotional.
Ja, nee, das war, ich saß im Auto mit meinem Tourmanager, wir sind gefahren und dann musste ich dem Typen schreiben, wegen dem Boden wieder. Weil der muss ja jetzt raus und ich schreibe den, das ist so eine Boden- und Fliesenfirma aus Stuttgart. Und ich schreibe dem, Digga, am Dienstag, heute ist Sonntag, der hat sich immer noch nicht gemeldet. Weißt du, so, hey, wann machen wir das jetzt mit dem Termin? Als ob ich so zu Hause warte und 3 Tage vorher sagt er zu mir, hey, jetzt kommen wir. Und ich sag dann, oh, danke, jetzt bin ich zu Hause. Ich räume jetzt heute die Möbel raus, weil ich mich nach dir richten muss. Weißt du, und das hat mich dann alles so genervt, Alter. Auch diese ganze Koordination, das alles zu organisieren, Plan machen. Habe ich gedacht, wisst ihr was, fuck you. Ich mach das einfach nicht mehr. Ich lasse es. Ich werde ausziehen, dann sollen die das trotzdem halt korrigieren. Ich verkaufe das Haus. Das Haus ist ja top. Weißt du, ich habe jetzt wirklich alles richtig
also
machen lassen.
Ein besser renoviertes Haus kann man nicht kaufen, nee, in Karlsruhe.
Das
glaube ich
nicht,
wirklich.
Nein. Ja, das gibt's nicht.
Aber dieses Haus, das ist wirklich, jedes Atom in diesem Haus wurde renoviert. Das
ja,
ist,
Digga. Also eigentlich wäre ich günstiger dran, hätte ich das Haus abgerissen und hätte neu gebaut. Wäre günstiger.
Das glaube ich auch. Mittlerweile glaube ich das. Wenn du die Hütte einfach abgefackelt hättest und mach mal neu. So Peter Fox-mäßig, einfach mit dem LKW da drüber fahren, mach neu.
Ja, aber Moduk, was soll ich machen, Alter? Weißt du, das Ding ist, irgendwann, weißt du, was auch das größte Problem ist an der ganzen Sache, Basti? Unser Beruf. Bro, weißt du, du bist die ganze Zeit auf Tour, dann kommst du nach Hause, hast diese 1, 2, 3, 4, 5 Tage und dann willst du einfach nur chillen. Du willst nicht jetzt nochmal, oh, ich muss das jetzt checken, ich rufe da noch. Weißt du, das hat mich alles über die Jahre, die ersten 2 Jahre waren Corona. Du hast keinen gefunden, Alter. Dann war Gerichtsverhandlung, du darfst nichts ändern. Dann eigentlich renoviert ja das Haus
Corona,
erst richtig.
Also das ist jetzt seit 7 Jahren, oder was? Autsch,
ja.
Autsch.
6 Jahre, Digga. 6 Jahre ist es her. Und ja, deswegen. Ich habe mir gedacht, wisst ihr was, fuck you.
Probier doch mal mit Mieten jetzt, mal ohne Quatsch. Ich habe ja ein Haus gemietet mittlerweile. Ja. Und wir hatten jetzt 5, 6 Sachen, die mich genervt haben. Wir haben auf einmal so Setzungsrisse in den Wänden. Es hat ewig gedauert, bis die Handläufe kamen. Bla, dann hatten wir irgendwo einen kleinen Wasserschaden am Fenster. Aber weil es gemietet ist, ist es mir einfach scheißegal. Es ist mir einfach scheißegal. Also nicht, dass es scheißegal ist, dass ich das nicht melde. Nein, ich sag halt der Vermietungsgesellschaft Bescheid. Ich sag, ey, da kommt Wasser durch die Wand. Meld mal, schick mal einen rum. Dann schicken die einen rum. Ist alles deren Geld so, ist nicht meins. Ne? Egal wie teuer die Reparatur ist, ist ja nicht mein Problem. Ob der Handwerker gut oder schlecht ist, ist nicht mein Problem. Sondern am Ende wird's halt repariert. Klar, ist jetzt ein Luxusding, so kaufe ich mir ein Haus, miete ich mir ein Haus. Aber ich habe noch nie sowas Großes gemietet gehabt und ich lebe da jetzt seit einem Jahr und ich empfinde das als extrem, weil all diese Sachen, die jetzt passiert wären, wenn es mir gehören würde und ich hätte da richtig viel Geld für bezahlt, weil so ein Haus heutzutage einfach unglaublich teuer ist, dann würde mich ja, weißt du, sobald Wasser durchs Fenster kommt, würde ich ja abkotzen, weil ich sagen würde, oh fuck, Alter, ich habe so viel Geld dafür bezahlt, jetzt kommt da Wasser durch. Aber weil ich es gemietet habe, ey, da kommt Wasser durchs Fenster, ich rufe da morgen an, übermorgen kommt ein Handwerker, wenn er nächste Woche kommt, ist ja nicht mein Eigentum, ist doch egal. Das ist wirklich ehrlich ein Luxus. Also ich habe das als totalen Luxus empfunden. Ich möchte gar kein Haus mehr besitzen, das ich selber gekauft habe.
Ja, nur hier ist halt so, weißt du, also in Karlsruhe, ich bin ja jetzt gerade in Hannover, aber in Karlsruhe ist es übertrieben teuer, Digga.
Ja, ist glaube ich also in ganz Deutschland übertrieben teuer.
Übertrieben teuer, also so, wo ich mir denke, ich weiß es nicht. Deswegen, ich gucke jetzt einfach mal.
Das ist wirklich wahr, dass unsere Generation, und wir beide sind ja nun wirklich gute Verdiener, für normale Menschen, die einen normalen 9-to-5-Job haben, die Generation unserer Eltern, die konnten sich, also wenn meine Eltern waren beides Lehrer, die konnten sich mit dem Einkommen, dass sie hatten, ein schönes Haus kaufen, die konnten in Urlaub fahren, die konnten ein bisschen was für die Rente zurücklegen oder eine schöne Wohnung kaufen. Also sie konnten beides davon. Meine Eltern eine kleine Ferienwohnung haben sich in ihrem Alter noch gekauft. Meine Mama hat nicht mehr viel davon gehabt, aber einfach so im Sinne von, das Geld war da. Das war genug Geld in Relation zu dem, was du ausgegeben hast. Und das ist für die moderne Generation, für heute, für Paare, die beide einen normalen Job haben, Lehrer sind. Ich habe ein befreundetes Pärchen, die sind Lehrer. Die haben eine Wohnung gesucht zum Kaufen in Köln für 3 Jahre. Die haben 3 Jahre, jetzt sind die fast 20 Kilometer vor Köln gezogen, weil das der einzige Ort war, wo sie sich gerade mit allem Ersparten und 30 Jahren Schulden jetzt das leisten konnten. Und da ist einfach, da hat unsere Politik in Deutschland besonders so reingeschissen. Das ist einfach, da ist irgendwas so falsch gelaufen. Die Leute werden einfach nur beschissen.
Auch die Mieten. Wie willst du das zahlen?
Klar.
Bro, wie willst du das zahlen, Alter? Eine 3-Zimmer-Wohnung? Kostet Köln, 1.500 Euro kalt.
Ja.
Wie, und dann wundert man sich, ja, warum haben wir keine Kinder? Ja, Moruk, wie willst du das finanzieren, Alter?
Das ist genau die Diskussion bei Kindern und so, dass die Leute, also ich gucke gerne genauso wie du Pispers. 20 Jahre alte Clips von Volker Pispers, der beste Kabarettist, den wir in Deutschland hier hatten, meiner Meinung nach. Und er hat vor 20 Jahren, habe ich letztens noch einen Clip gesehen, schon über Kinderbetreuung gesprochen. Und da waren die PISA-Studien raus. Da ging es darum, dass Schüler und auch Kindergartenkinder so niedriges Bildungsniveau haben in Deutschland. Und da sagt er so, ey, wenn wir wollen, dass unsere Kinder ein hohes Bildungsniveau haben, dann müssen wir 3-mal so viel Erzieher haben, 3-mal so viel Lehrer, gut ausgebildete Lehrer, so wie in Finnland, Norwegen, Schweden. Dafür müssen wir aber auch investieren. Wir müssen gucken, wir müssen einfach schauen, dass die Menschen, die berufstätig sind, genug Geld verdienen, dass sie entweder zu Hause ihre Kinder unterstützen können, weil sie nicht so viel arbeiten müssen für das Geld, das sie verdienen. Oder wenn Ganztagsschulen gemacht werden, die ja überall sein müssen, weil beide Elternteile, damit sie den Lebensunterhalt bestreiten können, 40 Stunden die Woche, 50 Stunden die Woche arbeiten müssen. Beide Elternteile müssen 50 Stunden die Woche arbeiten, damit man ein halbwegs kleines Häuschen und einen normalen Lebensstandard halten kann mit 2 Kindern. Die können sich also gar nicht um ihre Kinder kümmern. Und wenn das Bildungssystem das nicht auffangen kann, das liegt halt an unseren Fehlern als Gesellschaft. Bro,
scheiß mal aufs Häuschen. Also das Haus kaufen ist jetzt nochmal on top. Aber normale Miete. Guck mal, du kriegst 250 Euro Kindergeld. Okay? Nehmen wir mal an, du bist alleinerziehende Mutter. Du hast ein Kind. Okay? Deine Miete. Du brauchst eine 3-Zimmer-Wohnung irgendwann, dass das Kind irgendwann auch ein Zimmer hat. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer. Also wirklich mindestens bist du bei 1.100 Euro. Und jetzt die Nebenkosten. Ohne Handy bist du aufgeschmissen, du brauchst ein Handy. Je nachdem halt, wo du wohnst, wie du dein Kind zum Kindergarten bringen willst, weil du musst ja auch noch arbeiten, musst ja dein Kind irgendwie in den Kindergarten bringen. Dass du als alleinerziehende Mama noch irgendwie arbeiten gehen kannst für 6 Stunden, weil du, okay, wenn es dann noch eine Ganztagsbetreuung ist, kostet das halt nicht mehr 300-400 Euro im Monat, sondern 500 Euro. Wie willst du das denn zahlen, Alter?
Ja, und viel Glück erstmal beispielsweise einen Kindergartenplatz zu finden in deiner Nähe.
Ja.
Sowas
halt. Ey, ich hab letztens mit jemandem gesprochen, die haben gemeint, die haben keinen regulären Kindergartenplatz, die mussten das in so einem privaten Kindergartenplatz.
Ja, kostet 1.000 Euro dann. Hatte ich letztens auch mitgekriegt bei Freunden. 1.000 Euro für einen Kindergartenplatz. Ja, das ist
1.000 Euro, Digga.
Die Frau, Familie kann nicht mehr arbeiten. Also entweder die Frau kann nicht arbeiten, weil sie sich ums Kind kümmern muss, dann kommt aber auch kein Geld rein. Oder man gibt 1.000 Euro für einen Kindergartenplatz aus, weil der nächste freie Kindergartenplatz 17 Kilometer entfernt ist. Und die Gesellschaft fickt sich doch selber. Wir wollen, dass die Leute, wir wollen, dass die Volkswirtschaft floriert, dass Geld umgesetzt wird, dass verdient wird und dass eine neue Generation nachkommt, die von dem dann prosperiert. Diese neue Generation hat aber gar keine Chance, weil die Basis derer, die jetzt gerade arbeiten, das ist wirklich was in der Generation meiner Eltern komplett anders war. Da war klar, ey, wir sind beide in einem Job, wir verdienen beide gutes Geld, wir können uns problemlos 2 Kinder leisten, wir können uns ein Auto leisten, wir können uns nett essen gehen leisten, Urlaub leisten, alles da. So, das war ein ganz anderes Mindset als heute, wo die Leute 50 Stunden die Woche, stell mal vor, in Medien etc., wo wir unterwegs sind, was die Leute teilweise für eine Scheiße verdienen. Gar nichts. Gar nichts. Unbezahlte Praktika werden heute überall, du bist, kannst dankbar sein, wenn du ein unbezahltes Praktikum bekommst. Das ist doch totaler Wahnsinn. Das ist eine richtig beschissene Kacke, ist das.
Ich finde, deswegen sage ich auch, Alter, ja, ich gebe dir vollkommen recht, bei uns, wir sind vom Leben geküsst und Gott sei Dank, alles gut. Aber ich sag ja, Digga, wenn du wirklich, und ich sehe es ja bei meinen Cousins zum Beispiel, die arbeiten so hart in der Fabrik, Alter. Verstehst du? Die sind bei Mercedes, die arbeiten in der Fabrik, die haben eine Wohnung und die kommen so auf, ja, cool, dass die noch so ja, paar hundert Euro im Monat beiseite legen können. Und dann willst du in Urlaub, Alter. Und der Urlaub kostet dich halt, Moduk, Urlaub. Alter, 2 Wochen Kreta habe ich geguckt für im Juni 6.000 Euro.
Ja, weil das ist ja das Ding. Im März oder im April, vielleicht Mai, wären es vielleicht 2.000 Euro. Aber kannst ja nicht fahren, weil die Kinder gehen ja zur Schule. Kannst ja nicht fahren im Mai. Geht ja nicht. Oder ja, Kinder gehen in die Kita. Kannst ja nicht. Geht ja nicht. Das heißt, du musst fahren, wenn alle anderen fahren. Sommerferien kostet dann 6.000 Euro. Das heißt, deine Ersparnisse, die du vielleicht über das Jahr hast, gehen dabei drauf. Der Witz ist, ich habe letztens so einen Vermögensberater gesehen, der hat so Sachen gerankt für reiche Leute, was man braucht, was man nicht braucht. Also was wertvoll für den Lebensgenuss ist und was nicht. Und da musste ich auch ein bisschen lachen, weil ich dachte so, er hat schon recht. Also da gab es so Yacht. Ne? Also er hat immer einer Wort gesagt und er sollte sagen, braucht man nicht als reicher Mensch. Sagt er so Yacht, sagt er, braucht kein reicher Mensch. Ist nur unglaublich viel Arbeit. Verbringt man 2 Wochen im Jahr drauf, ist nur damit andere Leute denken, man hat einen großen Pimmel. Privatflugzeug das gleiche. Für das, was ein Privatflugzeug kostet, kannst du den Rest deines Lebens erste Klasse fliegen. Putzkraft, also jemanden, der zu Hause sauber macht, sagt er, ist wahrscheinlich das bestinvestierte Geld, was man überhaupt haben kann.
Ja.
Weil die Relation von ich putz selber, also ich weiß, dass sehr viele Menschen jetzt gerade zuhören, selber ihre Bude putzen. Das ist auch voll okay, habe ich auch 40 Jahre lang gemacht, aber seit 2 Jahren habe ich eine Putzfrau, die bei uns einmal alle 2 Wochen kommt und easy alles sauber macht. Und das ist echt das bestinvestierte Geld. Das ist wirklich Luxus, dass ich nicht das Haus putzen muss. So, das ist echter Luxus. Und dann sagte er, dann sagen sie so Ferienhaus oder Ferienwohnung, also ein zweites Zuhause, sagt er.
Rausgeschmissenes Geld.
Wertvoll. Bis man realisiert, dass man sich nur ein zweites Paket Probleme gekauft hat. Stimmt.
Genau.
Weil dann wird das Ferienhaus wird kaputt, ist irgendwie hier, ist irgendwo da, tralala.
Und du musst immer an den gleichen Ort.
Das auch. Und du musst immer an den gleichen Ort.
Und dann musst du dich dort nochmal, so wie du sagst, die Bausubstanz geht dann Arsch. Vor allem so manche träumen ja vom Haus am Strand. Yeah, geil, Digga. Die Fassade ist alle 2 Jahre am Arsch. Salz, Wind, Temperaturunterschiede.
Stimmt.
Also es lohnt sich am
Strand,
gar nicht.
Weißt also meine Familie hat ja eine kleine Wohnung am Strand in einem Haus mit ganz vielen Parteien und da ist das auch so. Dadurch durch Wind und Salz und tralala, die Renovierungsarbeiten sind totale Scheiße. Ist überhaupt nicht geil. Plus du musst immer dahin fahren. Immer.
Immer an den gleichen Ort.
Jedes Mal, wenn du dann woanders Urlaub machst, denkst du, ja, aber ich habe ja die Ferienwohnung. Was ich meine, ich habe ja die Ferienwohnung. Jetzt kann ich doch hier nicht nach Griechenland fahren, wenn ich doch diese Ferienwohnung habe. Die kostet ja total viel Geld jeden Monat. Das ist, weiß ich nicht.
Und jetzt auch mal ganz ehrlich, Digga, guck mal, ein Ferienhaus. Jetzt, wenn ich mir in der Türkei irgendwo irgendwas kaufen würde. Ich weiß nicht, manche Dinge kosten ja schon exorbitant. Aber gehen wir aus, ich bin in Samsun. Dann kaufst du eine Immobilie dort für 200.000, 300.000 Euro. Okay, verschuldest dich wieder, weil viele sagen, ja, ich will nicht. Wie oft bin ich dort? Wie viele Wochen im Jahr? Bin ich in Samsung. Ja, aber wenn ich dann alt werde, dann kann ich. Nee, Moruk, wenn du alt bist, weißt du noch nicht mal, was du willst. Guck mal, ich bin jetzt 45. Wenn ich mir überlege, wie ich mit 20 war und was meine Ziele waren und was meine Ziele jetzt mit 45 sind, das sind 2 komplett unterschiedliche Welten. Das sind ganz andere Welten. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich zum Beispiel sage, ich liebe es zu reisen. Ich liebe es, andere Länder zu sehen, Kulturen. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, hey, ich will da, wo viel los ist. Und jetzt bin ich so, nein, ich will an Orte, wo es ganz ruhig ist. Wo keine Party ist, wo nicht und ihr hier unter Leuten, darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Und das Ding ist, guck mal, ich hatte mal eine Show, Basti, die heißt Old School, die Zukunft kann warten. Das war meine 3. Show. Und da habe ich auch gesagt, so Alter, du verschuldest dich, du kaufst ein Haus und sagst dann, und dann, guck mal, so wie ich, Idiot. Weißt du? Ich kaufe mir ein Haus und dann, ja, mein Traum ist erfüllt. Das ist jetzt mein Haus. Ja, Moruk, aber ich habe mich 20, 30 Jahre verschuldet. Mhm. Was wäre, wenn es mit Comedy nicht gelaufen wäre? Ich hatte jetzt Glück. Was wäre, wenn es nicht gelaufen wäre? Ja, dann hätte ich wieder, klar, normal arbeiten mache ich gerne, habe ich mein Leben lang gemacht. Okay, aber dann bin ich gebunden. Ich muss die Rate abbezahlen, dann gibt's hier und da eine Reparatur, dann muss das noch gemacht werden. Ich wäre, hätte ich dieses Haus gekauft und wäre im Angestelltenmodus, ich wäre komplett finanziell ruiniert. Ich hätte Privatinsolvenz wahrscheinlich anmelden müssen.
Das wäre, wenn du ganz normal, wenn du jetzt bei Schlüsseldienst arbeiten würdest oder als Barkeeper oder sonst was oder im Sportzentrum oder so.
Ja, oder im Büro, Bruder, die, ja, oder Fitnessstudio.
Ich hätte niemals bezahlen können. Die ganzen Renovierungen, die ganze Scheiße und dann den Gerichtsprozess und alles.
Ja, und seien wir ehrlich, Bruder, du gehst zur Bank, du sagst so, hey, ich zahle gerade 1500 Euro Miete, wir würden gerne ein Haus kaufen und dann die Rate 1200 zahlen. Nee, das geht nicht, weil sie haben keine Anzahlung. Wenn sie alles finanzieren, jetzt machen wir erstmal einen Bausparvertrag, weißt du? Dem Typen gegenüber von dir, dem geht's ja nicht darum, dass du deine Ziele erfüllst, sondern dass er seine Ziele erfüllt und Ziele erreicht. Bausparvertrag, weil er dann 3000 Euro Provision bekommt, weißt du? Du bist dem ja in dem Moment egal. Die logische Rechnung, aber Bro, auch so, du kaufst dir ein Haus für 450.000 zum Beispiel und dann steht da ja nur 3% Zins, 2% Zins. Alter, das sind am Ende auch 170.000, 200.000 Euro, die du obendrauf zahlst.
Ja, klar.
Weißt du? Und noch die Nebenkosten und dies, noch Reparatur, bla bla bla. Und dann ist es nicht mehr die Rechnung, die du gemacht hast. Ah, es ist wie wenn ich monatlich 1200 Euro Miete zahle. Nein, dann sagt man ja, aber dann hast du ja einen Gegenwert. Ja, aber in 20 Jahren, 30 Jahren ist deine Immobilie Moruk. Du musst dann wieder das Dach machen lassen, die Rohre neu machen lassen, Strom neu machen lassen. Verstehst du? So viele Reparaturarbeiten. Und dann denke ich mir, sei doch einfach frei und bind dir nicht so einen Scheiß ans Bein. Bro, jetzt sind 4% Zins, Mann.
Ja, das ist so. Das stimmt.
Weißt du, was 4% Zins? Also es hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber wenn du ein Haus kaufst für 400.000 Euro, sind das 16.000 Euro im Jahr, was du nur an Zinsen zahlst. Das heißt, du musst monatlich
für 30 Jahre
1.100 Euro Zins zahlen, nur den Zins. Und dann machst du aber, weil deine Rate dann 1.500 ist und von 400 Euro tilgst du monatlich. Das heißt, im ersten Jahr zahlst du 16.000 Euro Zinsen und nur 5.000 Euro circa, die von der Summe runtergehen, die du der Bank schuldest. Das ist ja das mit Zins und Tilgung. Ja. Das heißt, von 400.000 Euro hast du am Ende 2027, wenn du zum Beispiel Anfang des Jahres kaufst, noch 395.000 Euro Schulden. Und so funktioniert ja das Ding. So verdient ja auch die Bank das Geld.
Banken sind nicht unsere Freunde. Das ist eine Erkenntnis, die man früh machen muss. Übrigens, solche Scheiße wird euch in der Schule nicht beigebracht. Das halte ich für bis heute einen der größten Skandale.
Ja.
Dass sowas einem nicht erklärt wird. Also ich weiß noch, als ich das allererste Mal einen Kredit aufgenommen habe und dann stand da 2%. Ich habe keinen Schimmer gehabt, was es heißt. Keine Ahnung, 2%, cool. 2% von 10.000 Euro sind 200 Euro. Cool, 200 Euro Zinsen. Stimmt ja gar nicht. Ist ja viel mehr. Aber das erklärt dir halt keiner. Und dieser alte Satz von Fight Club, der aber auch vor Fight Club schon existiert hat,
nein, wird es, den gucke ich gerade an.
Du das guckst gerade Fight Club.
Ja, ich gucke gerade Fight Club, ja, auf Englisch.
Aber du hast den ersten schon gesehen, oder?
Ja, den hatte ich schon gesehen, aber ich habe jetzt wieder angefangen. Ich habe jetzt heute Morgen die ersten 25 Minuten angeguckt, 30 Minuten. Und jetzt kommst du mit dem Film.
Ist ja mein Lieblingsfilm. Ja, und den kann man 100-mal gucken und sieht immer noch Sachen, die versteckt sind im Film. Und in dem Film sagt Tyler Durden, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Und das stimmt.
Oh, ja, das ist gut.
Also Jeff Bezos verkauft gerade seine 128 Meter lange Yacht, die größte Privatyacht der Welt, weil er realisiert hat, die hat irgendwie, ich kann die Summe nicht sagen, 500 Millionen Euro oder so gekostet, also irgendeine absurde Summe. Er verkauft die Privatyacht, weil sie zu viel Aufmerksamkeit erregt, wenn er in den also die Yacht ist riesig, 127 Meter. Das heißt, in jeden Hafen, in den er einfährt, weiß jeder sofort, ey, das ist Jeff Bezos, das ist ja seine Yacht. Und das ist ihm, der Mann hat immerhin eins der größten Imperien aller Zeiten geschaffen. Ist wahrscheinlich ein totaler Schwanz, aber dumm scheint er ja nicht zu sein. Aber das ist ihm vorher nicht aufgefallen, dass wenn er sich eine 127 Meter Yacht mit einem Helipad kauft, dass dann vielleicht die Leute immer direkt wissen, dass er da ist. Hat er nicht drüber nachgedacht. Ja. Und ja, aber ich muss mir mal vorstellen, Jeff, also das ist wirklich, das ist meine Erkenntnis in diesem Business mit so vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, die so viel reicher sind als ich. So viele Leute. Geld, besonders in den Levels, also natürlich Leute wie Jeff Bezos habe ich noch nie getroffen, aber ich meine jetzt Leute, die 100 Millionen Euro haben, so, boah, krass viel Geld. Also wirklich so nie wieder arbeiten Geld. Die sind auch nicht glücklicher. Die sind nicht glücklicher, wirklich nicht. Ohne Scheiß. Ich kenne Leute aus unserem Business, die so viel Geld haben, die haben die gleichen Scheißprobleme, werden, keine Ahnung, von ihrer Frau verlassen, haben eine zerrüttete Beziehung, ihre Kinder reden nicht mit ihnen, haben keine Freunde, arbeiten 24 Stunden. Also natürlich ist kein Geld haben super scheiße, super viel Geld haben ist aber auch kein Schlüssel zum Glück. Ist einfach nicht.
Ja, absolut, Moruk. Und so wie du sagst, also jetzt die Aussage von Jeff Bezos, da gebe ich dir vollkommen recht. Der so, was? Die 127 Meter Yacht, die fällt auf? Echt? Das wusste ich gar nicht.
Hat ja keiner gemerkt.
Ich glaube, vorher. Ja, das Ding ist halt, du merkst, dass sich das nicht glücklich macht. Weißt du, guck mal, du musst mal überlegen, Basti. Wenn du mal so, geh mal 20 Jahre zurück, okay? Oder 25 Jahre. Nee, bei dir 20. Du hast, damals, als du in der Gastro gearbeitet hast, okay? Mhm. Du hast, keine Ahnung, monatlich irgendwie so 50 Euro, 100 Euro gespart. Und dann wusstest du so, Alter, in 5 Monaten kommt das neue Nokia 5510 raus. Als Beispiel.
Das gönne ich mir.
Ja, und dann du so, das werde ich jetzt kaufen. Und dann sparst du jeden Monat die Leute, ey, wir fahren am Wochenende weg. Du so, ey, ich kann nicht und so, ich muss aufpassen ein bisschen. Aber dieser Moment, wenn du dann dein Cash zusammen hast, das Ding released wird, du da hingehst und dann das kaufst, das ist halt unbezahlbar. Weißt du, du hast auf etwas so hart hingearbeitet und du freust dich, yeah, geil. Klar, nach ein paar Wochen ist es einfach nur ein Handy, aber dieses Feeling. Jetzt stell dir mal vor.
Und du freust dich, du bist viel mehr darüber, viel mehr.
Ja, natürlich. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Jeff Bezos, du gehst in den Laden und du so, ja, ich kauf das.
Ja, du kaufst ja, den Laden. Ich auch. Du kaufst den
ja,
Laden.
Oder kaufst den, ja, aber du sagst einfach so, ja, ich hol das. Welche Freude hast du denn dann noch?
Gar keine.
Das Ding ist halt, an was koppelst du denn Freude, weißt du? Und deswegen sagt man auch immer so, ja, ich will das, ich will hier viel Geld verdienen, ich will im Lotto gewinnen, ich will das machen. Aber du hast absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Das macht dich ja nicht glücklich, Alter. Weil das, was dich glücklich macht, ist ja auch so der Struggle. Weißt du, der Weg ist das Ziel. So dieser Weg dorthin ist ja das, was so Spaß macht. Weißt du? Und wo man ein bisschen drauf hinarbeitet, aber so, Digga, da kannst du ja nur solche Sachen bauen lassen. Wie falle ich jetzt auf? Was macht mich glücklich? Dann habe ich das größte Schiff. Dann lässt du es bauen, Alter. Und dann merkst du so nach ein paar, ja, du so scheiße. Das ist
ja
halt hart.
Aber das ist ja der Witz. Aber trotzdem ist diese kapitalistische Lüge, die in unserem Kapitalismus-System nun mal existiert, dass Geld equal Glück ist, gleich Glück, ist ja das, was alle glauben. Und der Witz ist, nur reiche Leute wie wir beide, in Anführungszeichen, wenn man uns als reich bezeichnen möchte, ich denke, wir sind im Durchschnitt reich zu den meisten Menschen, realisieren, dass es nicht so ist.
Tut mir leid, Alter, wenn wir jetzt so reden, Leute, aber das klingt jetzt alles so dekadent, aber...
Nee, aber nicht, nein, aber es wäre ein totaler... Ja. Alter, du hast gestern eine Halle mit 3000 Leuten ausverkauft. So ist es halt. Und so, und da sind nicht 50 Euro bei rumgekommen. Ja, aber du bist reich in Relation zu den meisten Menschen in diesem Land. Und der Witz ist, dass obwohl ja 500.000 reiche Menschen sagen, ey, Reichtum ist nicht der Weg zum Glück, werden trotzdem alle Menschen, die nachkommen, sagen, ich wäre auch gern reich. Und natürlich ist Armsein genauso scheiße. Keinen Zugang zu haben, keine gesellschaftliche Teilgabe, sich eben nicht mal eben ein Ticket für irgendwas kaufen zu können, sich nicht mal eben Flug oder einen schönen Urlaub leisten zu können, auch scheiße. Aber, das haben wir im Podcast schon öfter besprochen, es gibt, man hat das psychologisch untersucht, den Wert von Geld. Und es gibt den sogenannten Sweet Spot, das sind ungefähr 60.000 bis 90.000 Euro im Jahr oder 70.000 bis 90.000 Euro Einkommen im Jahr. Darüber hinaus wird deine Lebenszufriedenheit nicht mehr größer. Das heißt, wenn du mehr verdienst als beispielsweise so ungefähr 90.000 Euro, macht das mehr Geld, das du verdienst, dich nicht mehr happier. Das Geld, was du bis dahin aber verdienst, 90.000 Euro, gibt dir so viel Zugang zu so vielen Dingen, schönes Essen gehen, schönen Urlaub, schönes Auto fahren, eine schöne Wohnung mieten, dass du einen Lebensstandard halten kannst, der überdurchschnittlich schön ist. Und das macht dich dann vielleicht happy. Aber was danach kommt, und er ist recht in diesen Sphären von Musk und Bezos und so, das ist alles, kommt, das verliert ja jeglichen Wert. Jeff Bezos könnte jeden Tag vor seinem Haus ein Ferrari in die Luft sprengen. Es wäre einfach egal. Mhm. Der verdient in der Zeit, in der er sich den brennenden Ferrari anguckt, mehr, als der Ferrari gekostet hat. Es ist einfach alles egal. Er hat nichts eine Bedeutung. Und das ist eigentlich auch traurig.
Ja. Glaubst du, dass man deswegen auf dem Mars will, als Elon Musk?
Ja, ich glaube, dass man deswegen auf dem Mars will. Nein, nein, ja, absolut. Ich glaube, dass zum Beispiel Elon Musk unter anderem sich unsterblich machen will. Ich glaube nicht, dass den Menschen wirklich interessieren. Ich glaube, dass der sich unsterblich machen will. Und das ist wahrscheinlich auch das Letzte, was man möchte, wenn man, also nicht unsterblich, physisch unsterblich, sondern Beispiel, wenn Elon Musk es schaffen würde, Menschen auf den Mars zu bringen, die da dauerhaft leben, wäre sein Name mit dieser menschlichen Evolution für immer verknüpft. Es wäre für immer, wäre wie Kolumbus entdeckt Amerika, wäre immer Elon Musk hat damals, und das ist was, das kann kein Geld kaufen. So, weißt du? Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum solche Leute das machen, klar.
Wir nehmen uns auch viel zu wichtig.
Wer jetzt?
Wir beide?
Sowieso.
Nee, an sich, alle Menschen, glaube ich, wir nehmen uns auch viel zu wichtig mit dem, was wir tun, mit dem, was wir machen, mit dem, was wir umsetzen. Weil wenn du mal überlegst, Bro, ich weiß nicht, wer mein Ur-Urgroßvater war.
Ja.
Und er ist mein Ur-Urgroßvater. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß nichts über ihn, ich weiß nicht, was er gemacht hat, wo er herkommt, welchen Beruf, was für ein Mensch er war. Ich weiß gar nichts über ihn.
Bis zu meinem Urgroßvater weiß ich es, aber danach weiß
genau,
ich nicht.
Genau. Aber er, ohne ihn, wird es mich ja nicht geben. Und er hat damals genauso wahrscheinlich die Probleme gehabt, die ich habe. Weißt du, und das Leben so wichtig genommen und sich den Arsch aufgerissen und alles gemacht, um irgendwas zu hinterlassen, um irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber irgendwann juckt's keinen mehr, wer du warst. Irgendwann bist du einfach weg. Du bist Teil der Geschichte, fertig. Genau. Vielleicht ein kleiner Teil, vielleicht redet man noch ein bisschen. Aber in den meisten Fällen, also ich glaube auch nicht, Digga, dass man uns beide in 80 Jahren noch zitieren wird. Der großartige Comedian Özcan Kosa hatte damals gesagt, wenn du deinen Arsch kratzt, dann riecht's nach Maracuja. Verstehst du?
Aber wäre doch
mich
geil,
wird
wenn,
kein
das,
Schwanz
das, wenn das das Letzte bleibt, was von dir bleibt. So Karl Valentin,
ja, dann wär ich stolz.
Den gibt's auch schon 80 Jahre nicht mehr. Der Maracuja-Arschkratz-Joke ist das, was von dir übrig geblieben ist. Generationen werden Leute noch Maracuja und Arschloch mit dir in Verbindung bringen.
Ja, und deswegen glaube ich auch, weißt du,
ja, aber wenn du den Scale, was du gerade machst, immer höher ziehst, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt ungefähr. Ich glaube, organisches Leben gibt es irgendwie seit 800 Millionen Jahren, dann gab es die Dinosaurier, bla bla bla. Den Menschen, den modernen Menschen gibt es seit 20.000 Jahren. Wenn du die Zeit, in der die Erde existiert, als Glas aus Sand nehmen würdest, dann wäre ein Sandkorn die Menschheit. Ein einziges Sandkorn. Maximum.
Krass.
Wahrscheinlich eher ein Atom eines Sandkorns.
In Relation.
Wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Krass. Wahrscheinlich wäre es eher das Atom eines Sandkorns. Das ist die Zeit, in der wir Menschen existieren. Nicht wir beiden Wichser, sondern wir alle. Alle Menschen, die vor uns waren. Unsere Urgroßeltern, die Typen in Mesopotamien. So, weißt du, lange in so Relation zu dem, wie lange es diesen Planeten gibt.
Ja.
Und trotzdem glauben wir halt, wir glauben, dass Gott uns erschaffen hat. Ihr kennt ja meine Meinung. Bin nun mal Atheist, ich halte das für albern. Aber auch, wir glauben, dass wir was ganz Besonderes sind.
Dafür wirst du auch in der Hölle schmoren, du Bastard.
Das ist richtig. Aber wenn morgen dieser Planet von einem Meteoriten getroffen werden würde und wir würden einen nuklearen Winter erleben, das heißt, es würde 100 Jahre lang dunkel bleiben und die Menschheit würde aussterben. Und es würden, weiß ich, ein paar superresistente Lebewesen überleben, Kakerlaken, Ratten, sonst was. Hier würdest du wieder von vorne anfangen. Dann wäre Reset. Und niemand würde jemals erfahren, dass es uns jemals gegeben hat. Und es würde einfach auch keinen jucken. Und das, wenn man sich das vor Augen hält, dann verliert natürlich jede Sorge und jedes Problem und jede Traurigkeit jede Bedeutung eigentlich. Deswegen muss man seine Bedeutung in anderen Dingen schöpfen. So im Tagesgenuss. Jetzt rausgehen, ich bin gerade in Baden-Baden, ich gehe jetzt gleich durch die Sonne spazieren, hol mir ein Eis. Geil.
Hast du, so. Das ist so, was viele nicht wissen, Basti hat dann einfach nichts an, nur so einen Mantel. Und ich dann läuft er durch die Innenstadt und sagt so, hey, guck mal.
Genau, das ist, man nennt mich auch den Baden-Baden-Pimmelzeiger. Das ist richtig. Ja. Aber die meisten Leute hier sind so alt, die müssen erst die Brille aufsetzen, bevor sie meinen Schwanz sehen. Das ist natürlich ein Vorteil.
Aber Baden-Baden ist voll die schöne Stadt.
Wunderschöne Stadt, ist das Altersheim von Europa. Hier leben mehr alte Menschen als, ich glaube, in den meisten Seniorenstiften. Baden-Baden sehr wohl, ja, Baden-Baden ist die älteste, also habe ich mal gelesen, ist eine der durchschnittsältesten Städte in Deutschland. Hier siehst du nur reiche, alte, deutsche, weiße. Ja, und das will ich.
Das ist geil, Alter.
Hier ziehen wir irgendwann mal hin, mal du sagen, und ich.
Dann würde ich mal sagen, dann pack mal deine Deutschlandflagge und lauf mal durch die Innenstadt, Basti.
Deutschland! Ich glaube, hier kannst du noch auf dem Marktplatz laut Deutschland brüllen und die Leute fangen an zu klatschen.
Nein, überhaupt nicht, Mann.
Deutschland oder so, oh, sehr gut.
Nee, Baden-Baden ist echt eine geile Stadt. Also die Menschen sind auch sehr weltoffen.
Badener, Badenser, wie sie heißen, kenne ich noch nicht. Ich lerne sie jetzt kennen, aber ich freue mich drauf, ein wenig durch Baden-Baden zu studieren. Statt spazieren. Studieren ist auch gut.
Ja. Ajo, das ist ja super. Ah, klasse, Basti.
Ja, jo. Ja, dann haben wir eine neue Folge aufgenommen und ich küsse dich, ich liebe dich, pass auf dich auf. Wenn du eine Beratung beim Hauskauf brauchst, machen wir zusammen, gucken wir, dass wir uns ein schönes Folterzimmer einrichten, wo ich dich ans Johanneskraut hänge und dir ein bisschen das Arschloch lecke. Und pass auf dich auf.
Du bist so ekelhaft, Lan. Warum jetzt sowas?
Einfach zum Abschied. Wir haben heute nicht einmal Arschloch lecken gesagt. Wir haben eine Brand zu verteidigen, Bruder, verstehst du? Und wenn ihr jetzt nichts anderes zu tun habt, geht ihr jetzt mal schön in euer Zimmerchen, nehmt den Pimmel aus der Tasche und greift zu Tickets und kauft Tickets für Bratwurst und Baklava live. Wir sind nämlich in
Hamburg, Berlin.
Du Arschloch. In Berlin, hier wurde, München und du bist Stuttgart. So ein kleines Arschloch. Du hast zwei Folgen hintereinander gesagt, wir fahren nach Hamburg und die Leute schreiben unter unsere Folgen, Bielendorfer, das Arschloch hat wieder behauptet. Das habe ich nie gesagt. Wir fahren nicht nach Hamburg, wir fahren nach Berlin, nach München und nach Stuttgart. Und die Tickets sind jetzt im Vorverkauf. Stuttgart ist fast voll, kommt vorbei.
Wir haben euch lieb.
Tschüss.